Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Am 14. und 15. April 2026 ist es wieder soweit. Personalentscheider und Arbeitsrechtler treffen sich beim 21. Kongress Arbeitsrecht in Berlin und virtuell. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir erneut, möchte man sagen, über den Arbeitskampf bei Tesla sprechen. Der Arbeitgeber muss Neutralität wahren und darf sich nicht in die Betriebsratswahlen einmischen, so zumindest das BetreVG, so die Theorie. Praktisch kommt es aber dann doch immer wieder zu Aktionen im Graubereich oder gar zu Grenzüberschreitungen. Jüngst sind etwa Teile einer Rede des Werksleiters von Tesla in brandenburgischen Grünheide an die Öffentlichkeit gelangt, in der er die IG Metall sowie deren Vorsitzende vor den anstehenden Betriebsratswahlen sehr hart angegangen sein soll. Lieber Dr. Lelei, blicken wir doch zunächst auf die Situation bei Tesla in Brandenburg. Wie steht denn das Fahrzeugprojekt da? Welche Zahlen kann die Fabrik vorweisen? Um wie viele Mitarbeiter geht es denn hier?
Wenn man sich über Tesla unterhält, und das haben Sie auch ganz richtig gesagt, Herr Krabbel, wenn man sich über Tesla unterhält, dann ist es ja immer alles ganz groß, ganz ungewöhnlich und kaum anders zu beschreiben als mit Superlativen. Und so ist das ja in Grünheide. Man könnte fast jetzt sagen, in jeder Beziehung auch, es ist eine Gigafabrik. Und wenn ich es mir richtig gemerkt habe, wird da das Modell Y produziert. Das ist so ein mittelgroßes SUV, Belegschaft groß, nicht? Zwischen 11.000 bis 12.000 Beschäftigten. Ich denke, was man sagen kann, ist, dass es nicht so ganz gelaufen ist, wie es ursprünglich die Planung vorgesehen hat. Man hat sich da auch ein bisschen angepasst. Aber man hört jetzt auch und liest immer wieder davon, dass zumindest in dem europäischen Netzwerk der Tesla-Fabriken die Gigafabrik in Grünheide eine große Rolle spielt. Und zwar unabhängig auch von dem jeweiligen Wochen-Output an Fahrzeugen. Da geht es dann um so etwas wie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Dass also letztendlich diese Bedeutung der Tesla-Fabrik in Grünheide, die ist wohl nach wie vor gegeben und wird höchstwahrscheinlich auch noch wachsen.
Sind denn die vor einigen Monaten, lässt sich viel diskutierten Mängel bei der Arbeitssicherheit behoben oder war an den Vorwürfen überhaupt etwas dran? Also wir hatten das, glaube ich, auch einmal in einer Podcast-Folge diskutiert.
Richtig, wir hatten es diskutiert und die Vorwürfe als solche, und da denke ich, verrate ich kein Geheimnis, an denen ist häufig was dran. Aber das soll gar kein Vorwurf sein, weil Arbeitssicherheit in allen Produktionsbetrieben, und zwar unabhängig, ob das jetzt Automotive-Branche ist oder andere Produktionsbetrieben, immer eine große Rolle spielt und auch immer ein Reizthema ist, weil, und deswegen ist es ja ein so wichtiges Thema, Arbeitssicherheit immer auch im Fokus stehen muss und dort auch immer Verbesserungsbedarf besteht. Ich denke, Tesla hat hier auf jeden Fall Verbesserungen gezeigt. Die kritischen Berichte zumindest haben sich nicht wiederholt. Da war ja immer die Rede von häufigen Arbeitsunfällen und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht auf Tesla allein bezogen oder Tesla ist da gar kein Einzelfall. Das Thema Arbeitssicherheit ist sicherlich in diesen Produktionszusammenhängen immer wieder ein wichtiges und auch richtiges Thema.
Ja, und an diesem Punkt spielte ja in der Vergangenheit bereits die IG Metall als Gewerkschaft eine prominente Rolle. Die hat das Ganze natürlich sehr gerne aufgegriffen und rieb sich daran. Wie ist das Verhältnis zu Tesla? Was kritisiert die Gewerkschaft vor allem?
Ich denke, wenn man sagt, das Verhältnis ist nicht gut oder bescheiden, dann untertreibt man noch. Ich denke, für eine Gewerkschaft wie die IG Metall ist es immer ganz schwer zu verdauen, wenn man, und das ist die Gewerkschaft eben seit Jahren und Jahrzehnten gewohnt, keinen bestimmenden Einfluss auf Betriebsratsgremien hat. Und das ist bei Tesla der Fall. Da ist die Betriebsratswahl ja durchgeführt worden und die IG Metall, selbstverständlich, das wäre ja auch wunderlich, wenn es nicht so wäre, ist im Betriebsrat vertreten, hat aber eben nicht die Mehrheit und stellt demnach auch nicht die Betriebsratsvorsitzende. Man hat dann auch seitens der IG Metall ja in der Vergangenheit schon erfolglos versucht, die Betriebsratsvorsitzende gerichtlich anzugreifen. Aber da geht es immer hin und her und der Ton ist rau. Ich kenne übrigens den André Thierig, den Werksleiter da in Grünheide, auch ganz gut. Das ist ein ganz erfahrener Profi mit ganz viel Sachkompetenz. Und wenn der sich mal aufregt, dann, das wage ich mich mal hier aus dem Fenster zu lehnen, dann geschieht das sicherlich nicht ganz grundlos.
Ja, und im Hintergrund gärte es natürlich bei der Gewerkschaft auch und dort war ja der Vorwurf laut geworden, der Betriebsrat bei Tesla sei zu arbeitgeberfreundlich. Das ist einer der Vorwürfe. Was ist denn da dran? Kann das überhaupt sein? Und wenn doch frei gewählt wird, wäre das überhaupt problematisch?
Ja, ich denke, Herr Krabbe, Sie sagen es ganz zu Recht, es ist eben nicht problematisch, wenn die Wahl in Ordnung ist und das Gremium ordnungsgemäß demokratisch gewählt worden ist, dann darf das Gremium natürlich innerhalb der gesetzlichen Grenzen, innerhalb des Betriebsverfassungsgesetzes das tun, was es für richtig hält. Ich kenne diesen Vorwurf der Arbeitgeberfreundlichkeit, der wird eben auch gerne von Gewerkschaftsseiten gebracht, insbesondere dann, wenn man aus anderen Gründen mit der Politik oder dem Auftreten des Betriebsrates vielleicht nicht so einverstanden ist. Sicherlich baut das Betriebsverfassungsgesetz, und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch, auf einem kontrollierten Konflikt auf zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, aber eben ein Konflikt, der kontrolliert ist und der natürlich auch unter dem großen Label steht, der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Das steht ja auch im Gesetz drin, im BetrVG drin, in Paragraphen 2 BetrVG. Und deswegen, also aus einfach sozusagen, ein Betriebsrat wäre zu arbeitgeberfreundlich, das ist meiner Meinung nach zu kurz gegriffen und möglicherweise auch unnötige Polemik.
Ja, und deshalb versucht es die IG Metall ja auch auf anderem Wege. Unter anderem erhebt sie den Vorwurf, dass Beschäftigte genau beobachtet würden, ob sie Kontakt zur Gewerkschaft suchen oder nicht. Warum wäre das vielleicht sogar schon problematisch?
Ja, ich denke, das ist in der Tat schon ein Thema, wo man genauer hingucken müsste, wenn es denn so wäre. Warum wäre das problematisch? Weil selbstverständlich jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin im Betrieb dort das Recht hat, mit einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft und auch anderen Gewerkschaften natürlich Kontakt zu suchen. Es gibt ein Recht auf Koalitionsfreiheit, also sich einer Gewerkschaft anzuschließen oder auch einer Gewerkschaft fernzubleiben. Und wenn hier Druck ausgeübt würde, also wenn es so sein sollte, dann könnte das eben rechtlich problematisch sein als Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit, aber auch etwas spezieller vielleicht sogar schon, wenn man so etwas im Auge hat wie besondere personenbezogene Daten nach Artikel 9 DSGVO, wo ja die Gewerkschaftszugehörigkeit dazu zählen kann. Das heißt also, hier muss man sicherlich schauen, und wenn hier in einer gewissen Weise ein Beobachtungsregime eingerichtet würde, das könnte problematisch sein.
Ja, dann kommen wir ja zur abstrakten Frage letztlich, die mich als Arbeitgeber ja interessiert. Wie weit darf ich eigentlich gehen bei einer Betriebsratswahl? Also inwiefern kann ich Einfluss nehmen? Ich glaube, auf null ist es nicht, aber ist denn, welche Aktion ist eigentlich erlaubt?
Ich denke, wir können ganz gut ausgehen von dem Paragraphen 20 BetrVG. Da steht es ja drin, in den Absätzen 1 und 2, keine Wahlbehinderung und keine Wahlbeeinflussung durch die Arbeitgeberin. Und das Bundesarbeitsgericht nimmt das auch sehr ernst. Andererseits, und das erstaunt manchmal die Personalverantwortlichen oder diejenigen, die so mit Betriebsratswahlen beschäftigt sind auf Arbeitgeberseite. Andererseits hat das BAG nämlich auch diesem sogenannten Maulkorbgebot, so wurde das mal genannt, eine klare Absage erteilt. Das heißt also, bis zu polemischen Stellungnahmen der Arbeitgeberin auch im Wahlkampf kann das gehen. Hat das BAG auch abgesegnet. Sachliche Informationen über Kandidatinnen und Kandidaten sind selbstverständlich immer zulässig. Und was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt es, keine Wahltipps, zum Beispiel auch Ressourcenzuteilung und dergleichen. Aber es ist letztendlich alles gut zu fassen unter diesem großen Begriff der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung im Wahlkampf und im Wahlverfahren zum Betriebsrat.
Ja, sonst hätte man letztlich ja auch keinen echten Wahlkampf, wenn man sich da komplett zurückhalten müsste. Welche Risiken gehen denn Arbeitgeber und Führungskräfte vor allem bei grenzüberschreitendem Verhalten ein?
Ich denke, ganz wichtig, und das ist ja auch immer ein Thema im Zusammenhang mit Betriebsratswahlen, ist die Wahlanfechtung. Das kann ein Thema werden, wenn wir hier über Wahlbeeinflussung sprechen. Übrigens von beiden Seiten, nicht? Das kann auch von Betriebsräten teilweise ausgehen und auch von Gewerkschaften, aber natürlich auch von der Arbeitgeberin selber. Das sind dann auch häufig Wahlanfechtungsszenarien. Aber das Ganze geht auch noch weiter bis hin zu Straftatbeständen. Paragraph 119 BetrVG, da steht es drin, die Behinderung oder unzulässige Beeinflussung einer Betriebsratswahl kann eben auch strafbar sein. Das bezieht sich selbstverständlich auch auf Einzelpersonen. Und dann, und das wird manchmal etwas übersehen, ich hatte es gerade schon einmal ganz kurz angesprochen, eben auch das Datenschutzrecht, was da eine Rolle spielen kann, wenn wir uns über besondere personenbezogene Daten unterhalten, im Zusammenhang mit einer Betriebsratswahl dann eben häufig die Gewerkschaftszugehörigkeit, die nach der DSGVO ein besonderes personenbezogenes Datum ist.
Dann gehen wir nochmal zurück auf die Gewerkschaft. Welche Optionen hat diese, den Wahlkampf zu führen? Also wo liegen für die Gewerkschaft, wo liegt da die Grenze?
Ich denke, man kann sich das gut merken, indem man das spiegelbildlich zu dem sieht, was die Arbeitgeberin tun darf, weil letztendlich ist es ja so, dass auch die Gewerkschaft, selbst wenn sie, und das ist ja auch richtig so, eine besondere rechtliche Stellung im Betrieb hat, nämlich das Zutrittsrecht, das hat sie ja zur Wahrung ihrer Aufgaben, ist sie doch trotzdem eine dritte Partei im Betriebsratswahlkampf. Das heißt, Gewerkschaftsmitglieder können sich selbstverständlich um die Ämter im Betriebsrat bewerben, haben da auch Unterstützung ihrer Gewerkschaft. Da gibt es ja auch Gewerkschaftslisten. Aber trotzdem ist die Gewerkschaft ja erstmal eine externe Organisation und das zieht eben auch die Grenzen. Interessanterweise hat in diesem Zusammenhang Stichwort Zutrittsrecht das BAG ja ganz kurz zurückliegend, also ganz jung, das allgemeine digitale Zugangsrecht verneint. Das kann jetzt auch natürlich in dem Wahlkampfszenario eine Rolle spielen. Stichwort digitale Kanäle im Betriebsratswahlkampf.
Dann gehen wir nochmal vielleicht ganz kurz zurück nach Brandenburg. Wie zugespitzt ist die Situation bei Tesla? Sehen Sie dort eine Wahlanfechtung kommen? Und wie sehe dann vielleicht wieder abstrakt, wie sehe ein solches Verfahren aus?
Ja, vielleicht den letzten Teil Ihrer Frage, Herr Krabbel, mal vorweggenommen. Das Wahlanfechtungsverfahren ist geregelt in § 19 BetrVG. Da laufen kurze Fristen. Es hängt immer natürlich von den Verstößen ab. Die müssen konkret sein und sich auch auf das Wahlergebnis ausgewirkt haben. Antragsberechtigt sind 3 Wahlberechtigte mindestens, eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft oder die Arbeitgeberin. Also hier die IG Metall wäre in der Gigafabrik in Brandenburg antragsberechtigt, wenn sie nun meint, dass die Wahl anfechten zu müssen. Mit 2 Wochen ist die Anfechtungsfrist. Nun ja, und man könnte schon hier auf den Gedanken kommen und ich denke, dass sich das jetzt auch schon so äußert, auch medienwirksam äußert, heißt ja nicht mehr und nicht weniger, dass in Grünheide, in vielen Unternehmen übrigens auch, der Betriebsratswahlkampf, nächstes Jahr ist ja die nächste Betriebsratswahl, vielleicht schon begonnen hat und da vielleicht jetzt auch schon die Akten oder die Archive gefüllt werden mit den Anfechtungsgründen. Das habe ich auch schon immer wieder in der Beratungspraxis erlebt. Das heißt also hier ist es möglicherweise tatsächlich so, dass sich schon etwas zusammenbraut.
Also taktisch vielleicht gar nicht so schlecht, da schon etwas zu sammeln von der einen oder anderen Seite. Welche Gründe könnten das denn sein? Also welche Gründe können für eine Anfechtung vorgebracht werden?
Ja, der Hauptgrund, der hier in dieser Konstellation ja ins Auge springen würde, wäre ja die unzulässige Wahlbeeinflussung, zum Beispiel durch die Arbeitgeberin. Wie gesagt, das ist in § 20 BetrVG verboten. Es könnten aber auch andere Dinge eine Rolle spielen. Es könnten Formfehler eine Rolle spielen. Das ist immer ein Riesenthema bei Betriebsratswahlen bezüglich der Vorschlagslisten, bezüglich einer eventuell fehlerhaften Wählerliste. Also da ist ganz, ganz viel möglich. Leider muss man ja sagen, gibt es, und das finde ich, ist leider in der Praxis auch immer wieder so bestätigt worden, gibt es ja kaum eine Betriebsratswahl, die wirklich komplett fehlerfrei durchgeführt werden kann, weil das Verfahren auch sehr, sehr kompliziert ist. In Grünheide wird es ja auch kein natürlich vereinfachtes Wahlverfahren geben, weil der Betrieb viel zu groß ist. Aber alleine das zeigt ja schon, dass es letztendlich im Gesetz und auch in der Wahlordnung, die ist ja entscheidend für die Wahl, vor Anfechtungstatbeständen nur so wimmelt. Das ist übrigens in der allermeisten Zahl der Fälle auch nicht problematisch, weil sich diese Fehler ganz häufig eben nicht auf das Wahlergebnis auswirken. Wenn man es allerdings mit einer Wahlbeeinflussung zu tun hätte, das wäre vielleicht dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, und als letzte Frage vielleicht noch die Auskunft darüber, wie verhält sich denn die Rechtsprechung? Gibt es vielleicht spektakuläre Fälle, auf die wir in der Vergangenheit zurückschauen können? Was ist da passiert?
Ja, sind 2 Fälle immer wieder im Gedächtnis geblieben. Die finde ich auch sehr gut in dieses eventuelle, sage ich jetzt wieder mal, eventuelle Szenario bei Tesla in Grünheide passen könnten. Einmal diese Entscheidung, die ich eben schon kurz erwähnte, des BAG, die ist schon ein bisschen älter, zu dem nicht strikten Neutralitätsgebot. Also natürlich klar, die Wahlbeeinflussung durch Druck oder Vorteile, siehe § 20 BetrVG, die ist unzulässig, aber es gibt eben auch kein striktes Neutralitätsgebot der Arbeitgeberin. Also wenn sich da die Betriebsleitung zum Beispiel auch etwas polemisch äußern würde in Grünheide gegen die Gewerkschaft oder vielleicht auch gegen Kandidaten, dann wäre das von der BAG-Rechtsprechung aus meiner Sicht gedeckt. Und auf dem anderen Ende des Spektrums ist eine Entscheidung des hessischen LAG auch schon ein wenig älter. Da wurde, und das ist übrigens ein klassisches Lehrbuchbeispiel dann auch geworden, da wurde eine Betriebsratswahl für unwirksam erklärt, weil die Arbeitgeberin zur Opposition gegen bestimmte Kandidaten aufgerufen hatte. Also da war man den Schritt dann zu weit gegangen und das führte dann eben auch zu der Anfechtung der Wahl.
Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Leller. Ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Jahr noch viel darüber sprechen werden, denn dann stehen ja tatsächlich die turnusmäßigen Wahlen an. Vielen Dank bis hierhin. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.
Unternehmen und Organisationen, die KI-Systeme betreiben, sind seit Februar 2025 verpflichtet, ihr Personal in KI-Kompetenz zu schulen. Unser Grund- und Aufbaukurs KI-Kompetenz vermittelt allen Personen in Unternehmen, die KI-Systeme betreiben oder nutzen, die von der EU-Verordnung geforderte KI-Kompetenz. Der Aufbaukurs schließt mit einem Wissenstest ab, der bei erfolgreichem Bestehen des Zertifikat KI-Kompetenz nach Artikel 4 der KI-Verordnung verleiht. Weitere Infos in den Shownotes.